Der erste Advent, wir haben es schon gehört, es geht darum, Gott kommt auf die Welt, er macht sich klein in Jesus, er wird ein Mensch wie wir. Wir kennen all die Geschichten, aber es ist auch die Zeit, wo wir daran denken, und der Herr wird ein zweites Mal wiederkommen. Es ist nicht vorbei, es ist nicht nur eine alte Geschichte, Storys von vor 2000 Jahren, sondern es ist unsere Zukunft. Der Herr kommt. Amen. Und der Herr ist heute Morgen hier. Ah, langsam, kommen wir in Schwung miteinander. Er ist heute Morgen hier. Und wir sind im letzten Teil angelangt unserer Predigtreihe, in den letzten zwei Kapiteln. Und es geht heute im ersten Teil darum, was hat Jesus gemacht, als er gekommen ist. Er hat sich so klein gemacht und er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu... Und er hat dann gesagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, macht es ganz genauso. Wer groß sein will unter euch, der soll ein Diener sein, eine Dienerin. Einer, der bereit ist, sich einzusetzen, anzupacken und zu helfen. Und Jesus hat da von einem Lebensstil gesprochen, zu sagen, lebt als Leute, die gerne anderen helfen. Haltet Ausschau nach Möglichkeiten, wo kann ich anderen etwas Gutes tun. Wir sagen ja lieber es so, Herr, sollte doch etwas in mein Blickfeld geraten, wo ich anderen helfen kann, werde ich es machen. Aber bitte mach mein Blickfeld nicht so groß. Es könnte ja unbequem werden. Es könnte mich ja herausfordern. Jesus fordert uns heraus und sagt uns, entwickel eine Haltung, wo du bereit bist, jedem Gutes zu tun, dem du begegnest. Andere zu segnen. Und sei gewiss, wenn du es tust, dann entsteht für dich selbst wahres Glück und Erfüllung. Denn wir leben nicht nur um zu empfangen, sondern auch um zu geben. Ich weiß, in unserer Gesellschaft wird das oft ganz anders kommuniziert. Verwirklich dich selbst, schau auf dich selbst. Wenn dich nicht um dich selbst kümmert, kümmert sich keiner um dich. Aber es wird nicht gesagt, und wenn du das alles machst, wirst du trotzdem nicht glücklich sein. Weil wir sind zu etwas anderem geschaffen. Nämlich wir sind geschaffen mehr wie so ein Durchlauferhitzer, um zu empfangen und um dann weiterzugeben. Nicht um zu empfangen und das alles für uns zu konservieren. Viele Menschen sind nicht glücklich, weil sie immer nur an sich selbst denken. Wie gesagt, wenn ihr was gut findet, dürft ihr Amen sagen. Wisst ihr, eine solche Nabelschau, die schränkt uns ein, wenn du ständig nur um dich kreist. Was du brauchst, was dir gut tut. Und du kümmerst dich immer darum und wirst doch merken, es macht nicht richtig glücklich. Da wird man nicht froh dabei, das ist immer nur so kurzfristig und dann muss man dem Nächsten nachjagen. Gott hat uns so geschaffen. Er hat uns so ins Leben gestellt, damit wir ein Segen sind für andere. Man kann sich nicht selbst die Hände auflegen und segnen. Kann man machen, bringt aber nichts. Sondern der Segen wird geteilt und weitergegeben. Dafür sind wir getan. Ich weiß nicht, ob es zu deinem normalen Gebeten am Morgen gehört, zu sagen, Herr, welche Aufgabe hast du denn heute für mich? Wir beten ja meistens, Herr, beschütze mich und kümmere dich um mich und du siehst, was Schwieriges vor mir liegt und lass mich nicht krank werden. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Welche Aufgabe hast du für mich? Was kann ich Gutes tun? Und ihr Lieben, das ist nicht beschränkt auf Menschen in ihrer produktiven Lebensphase zwischen 25 und 65. Das kann ich genauso schon tun als Kind, als Jugendlicher, als Student, als Senior, Seniorin. Jeder kann anderen Gutes tun, kann andere segnen. Und wenn du einem anderen etwas Gutes tust, dann tust du damit Gott etwas Gutes. Jesus sagt, dass wenn ihr einem anderen ein Glas Wasser gebt, das ist keine große Sache. Wird es dafür einen Lohn im Himmel geben, weil ihr habt es mir getan. Rechne nicht damit, von Menschen belohnt zu werden. Menschen sind ein undankbares Volk. Davon muss man ausgehen. guck in den Spiegel und du weißt, warum es so ist. Menschen sind ein undankbares Volk, erwarte nicht Belohnung, aber sei versichert, wenn du anderen dienst, dann gibt es im Himmel Applaus. Gut gemacht, der Vater sieht das und er freut sich. Und weißt du, nur was Gott über dich denkt, ist wichtig. Wir orientieren uns so stark an dem, was die Menschen sagen und denken. Und wenn wir Applaus bekommen für was, dann motiviert uns das weiterzugehen. Aber stell doch deine Ohren auf himmlischen Empfang ein. Sagen, der Vater hat es gesehen. Er hat sich gefreut. Er sagt, gefällt mir. Dann ist es gut. Er sieht, wo du freundlich warst, obwohl jemand anders dich nicht freundlich behandelt. Er weiß genau, wo du ehrenamtlich dich einsetzt. Und wenn wir anderen dienen, dann sind wir groß im Reich Gottes. Möchtest du groß sein bei Gott? Ich möchte es gern. Und es geht nur über diesen Weg auch zu dienen. Man braucht eine gewisse Größe in seiner Persönlichkeit, um etwas Kleines zu tun. Das darf mir nichts ausmachen. Sonst, dass ich mich da runterbeugen muss, das tut meiner Größe keinen Abbruch. Wir wurden geschaffen, um zu geben, um das Leben von anderen Leuten zu bereichern, schöner zu machen, besser zu machen. Irgendjemand braucht das, was du geben kannst. Manchmal denken wir so, na, ich habe ja gar nichts. Ich kann ja gar nicht. Viele andere können so viel besser. Liebe Geschwister, hört auf, mit dieser Außenorientierung zu denken, zu vergleichen, der andere kann es besser. Gott hat etwas in dich hineingelegt und das kannst du geben. Und irgendjemand anders braucht es. Jemand braucht deine Liebe, jemand braucht dein Lächeln, jemand braucht deine Ermutigung, jemand braucht deine Gaben und Talente. Und wenn wir anderen dienen, dann stellt sich im Lauf der Zeit ein tiefer Friede ein, eine Freude, eine Erfüllung, wie nur Gott es geben kann. Und das Verrückte ist, Jesus sagt es ja auch genauso, gebt und es wird euch gegeben. Segnet, können wir auch sagen, und segne andere mit Dingen und du wirst gesegnet werden. Es fließt nicht immer so eins zu eins zurück, der Kreis zieht sich oft etwas weiter, aber der Segen fließt zurück zu dir. Der Segen ist wie ein Bumerang. Du schickst ihn los und er kommt zu dir zurück und findet sich wieder bei dir ein. Du kommst nicht zu knapp dabei. Und das Schöne ist, wenn wir anfangen, solche Leute zu sein, die geben sind, die Geber sind, dann merken wir treten hinein in eine unserer himmlischen Bestimmungen. Gott hat uns nicht bestimmt, Egoisten zu sein. Wenn wir andere aufrichten, wird Gott aufgerichtet. Und wisst ihr, wir sollen nicht nur hin und wieder anderen dienen. Wir sind ja manchmal gut darin, alles mit unserem Terminkalender zu machen. Ach, da habe ich einen freien Moment, da könnte ich jemand anderen dienen. Es ist praktisch, es so zu machen, sehe ich ein. Aber es, eine Haltung, des Lebenshaltung des Dienens ist etwas anderes. Das meint nämlich, ich versuche es immer, wenn ich Menschen begegne, auch zu tun. Und oft, liebe Geschwister, unterschätzt das nicht, oft sind es kleine Dinge. Ein Lächeln, die Tür aufhalten, ein freundliches Wort, gerade wenn man aneinander vorbeigeht. Und es ist manchmal genau das, was der andere braucht und was ihm fehlt, wonach er sich sehnt. Jetzt, wie alle Dinge im Leben, hat es zwei Seiten und ich möchte es noch einmal differenzieren. Also ich bin ein natürlicher Mensch, normal veranlagt. Wie die meisten Menschen eher Egoist als Helfer. Vermutlich wird sich die Mehrheit auch darin finden. Aber es gibt andere Menschen, die haben eine andere Veranlagung. Die sind nämlich mehr so Helfertypen. Denen springt das sofort ins Auge, wo einer was braucht. Und die stehen immer in der ersten Reihe dabei, sich um andere zu kümmern. Das ist gut, es hat Gott in dich hineingelegt. Aber deine Gefahr ist nicht zu wenig zu tun, sondern zu viel zu tun. Man nennt es dann Helfersyndrom. Man übertreibt das Ganze, denkt gar nicht mehr an sich, macht alles für andere und fängt an, sich darüber selbst zu definieren. Nur wenn ich helfe, bin ich in Ordnung. Und das ist ungesund. Du bist in Ordnung, so wie du bist. Und Gott liebt dich, so wie du bist. Bestimm deinen Selbstwert nicht über das, was du für andere tust. Wie gesagt, die einen müssen das eine hören, die anderen müssen das andere hören. Überfordere dich nicht selbst. Es heißt ja, liebe deinen Nächsten nicht bis zum Bankrott oder bis zur Selbstvernichtung, sondern wie dich selbst. Also du musst dich schon ein bisschen selbst lieben, damit du auch den anderen gesund lieben kannst. Ihr kennt die Geschichte, wo der Hase zum Fuchs sagt, wir sind doch beide Christen, du kannst mich nicht fressen. Das heißt doch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Fuchs frisst ihn und sagt, ich mag mich nicht. Also, es ist okay, wenn du nicht zu kurz kommst. Findet Gott gut. Und wenn du anfängst zu dienen und zu helfen, ganz überraschend, du kannst damit zu Hause anfangen. Da gibt es auch schon Menschen. Manchmal ist man ja gut drin, dann alles nach außen zu kehren. Aber zu Hause ist schon mal die erste Ebene, ein gutes Feld, um sich einzuüben. Dem Ehemann, der Ehefrau, den Kindern, den Eltern. Diese Freundlichkeit, diese hilfsbereite Haltung angedeihen zu lassen. Und Christus selbst war ein lebendiges Beispiel für diese Haltung. Er verfügte über alle Macht in der Welt. Er war der einflussreichste Mensch, der je gelebt hat. Und doch lesen wir im Johannesevangelium, kurz bevor er verhaftet wird, was macht er? Er bindet sich die Schürze um, er kniet sich hin und macht den Job, den normalerweise der jüngste oder niedrigste Sklave im Haus machen muss, nämlich anderen die dreckigen Füße waschen. Er hätte natürlich sagen können, hey Petrus, könntest du nicht mal unsere Füße waschen? Oder Johannes, du bist der Jüngste. Wie wär's, wir haben keinen Sklaven da. Nein, er macht selbst. Er gibt uns ein Beispiel, damit wir verstehen, dass wir nie zu wichtig sind, um anderen zu dienen. Wir sind nicht zu groß, zu wichtig. Je demütiger wir sind, je mehr wir bereit sind, anderen zu dienen, umso höher hinauf kann uns Gott bringen. Heißt schon im Psalm, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Hochmut ist nicht das, was Gott mag. Sich was einbilden auf sich selbst. Aber wenn wir bereit sind zu dienen, uns einzusetzen, dann kann er sagen, jawohl, den kann ich hochheben. Die kann ich hochheben. Fang an, nach Menschen Ausschau zu halten, die du segnen kannst. Und Gott stellt absichtlich Menschen in dein Leben hinein, deren Tag du aufhellen kannst. Vergiss nicht, wir hatten das letzte Sonntag auch gehört, du bist ein Botschafter, eine Repräsentantin des allmächtigen Gottes in dieser Welt. Und durch dich kann und will er Gutes wirken. Lass doch unser Gebet werden, Herr, hilf uns allen, diese Barmherzigkeit zu haben, wie du sie hast. So die anderen anzusehen. Und für uns westliche Leute ist vielleicht der wichtigste Teil bei diesem Gebet, hilf uns nicht so beschäftigt zu sein, dass wir all die guten Gelegenheiten verpassen, anderen Gutes zu tun, einfach weil wir überhaupt keine Zeit und keinen Freiraum gelassen haben und alles bis zur letzten Minute schon überaus geplant haben. Wenn wir Menschen helfen, die benachteiligt sind, die schwach sind, sind wir ganz nah dran an Gottes Herz. Weil er ist voller Erbarmen und Barmherzigkeit. Jesus sagt, Matthäus 25, Vers 40, was ihr für den geringsten von meinen Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Ich ergänze ja auch, was ihr den geringsten meiner Schwestern getan habt. Gott sieht jede einzelne Freundlichkeit. Er sieht jedes gute Werk. Nichts ist verloren und vergessen. Und ich bin sicher, es wird im Himmel eine Belohnung dafür geben. So steht es in der Bibel drin. Der Kreis schließt sich hier bei dem Buch etwas. Denn immer wieder geht es hin und her von Praktischem, von außen und innen. Diese Hilfsbereitschaft ist etwas nach außen Gegebenes. was, wo wir uns einsetzen für andere. Und im letzten Kapitel geht es noch einmal ganz um die innere Wirklichkeit. Denn deine Begeisterung und Leidenschaft für Jesus und sein Reich, das ist der entscheidende Kern von allem. Du wirst nicht so hilfsbereit sein, wenn dieses Feuer nicht in dir brennt. Du wirst die Dinge nach außen alle nicht tun, jedenfalls nicht fröhlich und locker, wenn das Feuer nicht in dir brennt. Hüte das geistliche Feuer in dir. Vor allem aber achte auf dein Herz. Im letzten Kapitel wird vieles noch einmal aufgenommen, was vorher schon im Buch kam. Und es geht um das Thema Lebe mit Begeisterung. Zu viele Menschen sind dermaßen wohltemperiert, dass man schon sagen kann, lauwarm. Da gibt es keine Ausschläge nach oben und nach unten. Das ist alles so ganz gleichmäßig. Sie haben irgendwo auf der Reise mit Gott ihren Enthusiasmus, ihre Freude, ihre Leidenschaft eingebüßt und verloren. Bezüglich ihrer Zukunft, ihrer Träume, alles abgeschrieben, alles runterreduziert. Zu viele Rückschläge erfahren. Irgendetwas hat ihnen den Wind aus den Segeln genommen. Kann man sich gut vorstellen, so ein Boot, wo die Segel schlaff runterhängen, was einfach in der Dünung dümpelt. Aber Gott hat uns nicht Leben eingehaucht, damit wir uns mühsam durch den Tag schleppen, von Schwierigkeit zu Schwierigkeit. Du wurdest nicht geschaffen, um einfach nur zu existieren. Das Leben irgendwie zu ertragen und zu sagen, wann werde ich dieses Jammertal endlich verlassen? Oder mechanisch dem Rhythmus deines Lebens zu folgen, wie so ein Uhrwerkrädchen, das ich einfach drehen muss. Du wurdest gemacht, um wirklich lebendig zu sein, um Leben in Fülle zu haben. Der Tag, an dem du nicht mehr begeistert an deine Zukunft denkst, das ist der Tag, an dem du eigentlich aufgehört hast, richtig zu leben. Du hast runtergeschaltet in den Modus reiner Existenz. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist, aber etwas ganz Typisches für unseren Glauben ist, er ist immer auf die Zukunft ausgerichtet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das liegt noch vor uns. Die Fülle dessen, was Gott tun will in dieser Welt und erst recht in seiner neuen Welt, liegt noch vor uns. Die ganz starke Ausrichtung auf das, was kommt, auf das, was Gott tun will. Paulus schrieb schon an den Timotheus, lass die Gabe wieder auflegen, die Gottes Geist in dich hineingelegt hat. 1. Timotheus 1, Vers 6. Da ist auch etwas abgeflaut, schwach geworden, hat keine Kraft mehr gehabt. Wenn du deine Begeisterung wieder aufleben lässt, wird Gott erstaunliche Dinge tun. Und oft hat es etwas mit uns am Innern zu tun. Da gab es eine Zeit, da hat dich etwas fasziniert und du hast es für ein Wunder Gottes gehalten und dann hast du zugelassen, dass es alltäglich geworden ist. Dass die Routine es so rund geschliffen hat, dass du gar keine Gedanken mehr drüber machst. Kann man sehr gut manchmal an so Ehen sehen. Da gab es eine Zeit, da waren die beiden Feuer und Flamme. Die Frau des Lebens, den Mann des Lebens gefunden, voller Begeisterung. Und dann hat das Leben das gewaschen und die Ecken und alles weg. Naja, wenn es ganz übel kommt, sagt man dann, meine Alte. Das hört sich nicht so nach Begeisterung an. Nach Leidenschaft, da ist die Luft raus. Lass nicht zu, dass das, was einmal ein Wunder für dich war, nur noch normal ist. Da wird ein Kind geboren, das kleine Leben in der Hand und staunt und sagt, wow, alles dran, alles drin. Unglaublich. Und dann sind es Teenager. Und man wundert sich, was da alles dran und drin ist. Und vergiss, dass es ja ein Wunder des Herrn ist. Und vergiss, darüber dankbar zu sein und zu staunen. Lass nicht zu, dass Gottes Segnungen gewöhnlich werden. Das ist, was der Feind macht. Er möchte, dass es gewöhnlich wird. Dass wir aufhören zu staunen, dass wir aufhören, uns daran zu freuen. Fang neu an, über Gottes Taten in deinem Leben und dem, was er prinzipiell tut, was er bei anderen tut, zu staunen. Stichwort, diese Erinnerungskultur pflegen. Was hat der Herr Gutes getan? Deswegen ist es gut, davon zu reden, es sich gegenseitig zu erzählen, dafür immer wieder dankbar zu sein. Das hält die Wunder in deinem Leben frisch, wenn du sie immer wieder auch anderen erzählst. Lass nicht zu, dass die Wunder gewöhnlich gemacht werden und du nicht mehr darüber begeistert bist. Um uns herum geschehen Wunder. Nimm sie nicht als selbstverständlich. Oh ja, klar, hat sich halt einer bekehrt. Oh ja, komm vor. Oder ist ja ganz herrlich, manchmal, wenn Leute schon lange Christen sind, dann tragen die immer so einen Eimer Wasser mit sich rum. Und da ist einer und sagt, oh, stell dir vor, die in die Bibelstelle hat zu mir gesprochen. Ja, die kenne ich schon, hat früher auch zu mir gesprochen. Da ist einer geheilt worden. Ach, das habe ich früher auch schon erlebt. Immer so einen kräftigen Eimer Wasser drüber sagen, kenne ich alles schon, hatte ich schon, früher war es so. Liebe Geschwister, es ist die falsche Reaktion. Lass dein Feuer anfachen und sag, ja, das kenne ich, das ist wunderbar. Preis den Herrn. Und damals war es bei mir so und so. Und schon ist da wieder Feuer und Leben drin und Begeisterung. Diese abgeklärte, distanzierte Haltung. Ja, ja, früher war ich auch im Hauskreis. Aha, danke fürs Gespräch. Feuer und Begeisterung. Was hast du Gutes erlebt? Entfach das, lass das Feuer des geistlichen Lebens in dir neu entfachen, auch durch andere. Lass deine Gabe aufleben. Und das kann im Kleinen sein, in allem, was du tust. Du kannst immer alles so machen oder so. Oh, der Abwasch, die Küche. Oder zu sagen, hey, heute diene ich meiner Familie. Und ich diene damit Jesus. Den Rasen mähen, oh, das Auto waschen, oh, die Abrechnung machen, oh. Man kann alles immer so oder so machen. Pack jede Aufgabe an mit dem Wissen, ich tue sie für den Herrn. Und deswegen kann ich die fröhlich tun. Wir das ist verrückt, wir nehmen das Gute oft erst wahr, wenn es uns fehlt. Ja, wenn wir uns ein Bein gebrochen haben, fangen wir an zu beten für unsere Beine. Wie viele Jahre sind wir schon auf denen rumgelaufen und haben keinen Moment dran gesagt, danke, dass es funktioniert, Herr. Danke, dass ich laufen kann. Und so ist es doch ganz oft. Erst wenn es weg ist, wenn es knapp wird, fangen wir an, uns Gedanken drüber zu machen. Fang an, die guten Dinge zu sehen und sei dankbar dafür. Tu die Dinge, die du tust, von ganzem Herzen. Tu sie mit einem Lächeln. Warum lebst du nicht mit mehr Begeisterung? Freu dich über dein Aussehen, über deine Talente, über deine Persönlichkeit. Gott hat keinen Fehler gemacht, als er dich schuf. Wir sind ja bei diesem Vergleichen. Wir gucken, was können die anderen, was haben die, wie sehen die aus? Nein, Gott hat dich gut gemacht und er liebt dich so, wie du bist. Du musst nicht fragen, wie ist es mit den anderen. Es zieht dich nur runter. Es wird immer einen geben, der ist schneller, größer, schöner, schlanker, verdient mehr Geld. So what? Der hat dich gut gemacht und er liebt dich, wie du bist. Gott hat keinen, der heute hier ist, geringwertig geschaffen. Er hat keinen geschaffen und gesagt, oh, schade, Montagsfabrikat. Gut, kriegt halt so ein Pepper, dritte Wahl, günstiger zu haben. Nein, du bist ein Meisterstück. Du bist vollständig für den Lauf ausgerichtet, den Gott für dich vorhergesehen hat. Und wenn du die Begeisterung bewahren willst, dann ist ein ganz wichtiger Schritt dazu, sei produktiv. Das ist ein ganz besonders wichtiges Wort für Geschwister, die schon etwas in einer fortgeschrittenen Lebenssituation sind. Manchmal sagen ja dann so Leute, die schon etwas älter sind, ach, das sollen jetzt mal die Jüngeren machen. Habt ihr den Satz schon mal gehört? Einerseits ist das richtig, weil es ist eine gute Fähigkeit, Dinge auch wieder loslassen zu können und auch zu erkennen, ich bin in der Lebensphase weitergeschritten und das ist besser, das in andere Hände zu legen. Aber oft hat es ja den Unterton zu sagen, wo ist mein Fernsehsessel und die Fernbedienung? Das sollen mal Jüngere machen. Und eigentlich muss es aber heißen, das sollen mal Jüngere machen. Für mich ist jetzt etwas anderes dran. Ich bin einen Schritt weiter gegangen, ich bin weiser, ruhiger, friedfertiger geworden, was weiß ich. Und mit diesen neuen Dingen, die ich entdeckt habe in meinem Leben, werde ich Menschen dienen und sie segnen. Auch mit 95, wenn du im Pflegeheim liegst, ist es nicht zu Ende, sondern kannst du immer noch produktiv sein. Das sind Menschen, die brauchen dein Lächeln, die brauchen dein gutes Wort, die brauchen dein Gebet, die brauchen deine Lebenserfahrung, die brauchen dein Ohr, das zuhört. Denk nicht, du hast nichts zu geben. Hilf weiterhin anderen. Gott hat mit dir nicht abgeschlossen, egal wie alt du bist, egal wie es dir geht. Gott möchte vollenden, was er in deinem Leben begonnen hat. Manchmal geht das über den Tod hinaus. Dwight L. Moody, ich habe es schon mal erzählt, hatte einmal in Zeit seines Lebens so eine Liste geschrieben mit 100 Leuten, für die er gebetet hat. Also als er die Liste schrieb, waren all diese 100 Leute nicht Christen. Und er hat Gott gebeten und gesagt, Herr, ich leg dir die immer wieder vor, diese Leute, bitte lass sie dich erkennen, lass sie Christen werden. Als er starb, waren 96 Christen davon geworden. Gute Quote, oder? 96% wäre ich ziemlich zufrieden mit meiner Liste. Bei seiner Beerdigung waren die 4 Fehlenden anwesend. Auf dem Friedhof haben sich die 4 bekehrt. Der Herr will dich immer noch gebrauchen. Und er kann dich gebrauchen. Gott möchte vollenden, was er in deinem Leben angefangen hat. Stell dich ihm zur Verfügung. Er will uns zu einem blühenden Ende bringen. Zu einem fruchtbaren Ende. Nicht zu so einem allmählichen Versanden. Und du musst deinen Teil dazu tun, weil er wird seinen Teil tun. Und dein Teil ist es, bleib nicht beim Selbstmitleid stehen. Denk nicht an das, was du alles nicht mehr kannst und was früher war. Was nicht funktioniert, das schüttel ab. David schreibt, erhebt euch, ihr Tore, eure Häupter, erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehen kann. Das beten wir im Advent. Solange wir unsere Haupt gesenkt halten und entmutigt sind, ohne Freude, ohne Begeisterung, ohne Leidenschaft ist es sehr schwierig für den König der Könige bei dir zu landen. Es fühlt sich dann auch so weit weg an. Was schätzt ihr, wenn ich fragen würde, wie viele Leute heute Morgen, die hier sind, haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen im Leben? Vermutlich würden 100% sich melden. Es sei denn, 1, 2 haben nicht zugehört oder sind Lügner. Wir alle haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Wir alle erleben unfaire Dinge im Leben. Bist du schon mal unfair behandelt worden? Ich bin's. Lass nicht zu, dass dein Leben dadurch bitter wird. Der Apostel Paulus auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Volle Wirksamkeit. Mitten im Reisedienst. Zack. Wird er geschnappt und kommt ins Gefängnis. Er könnte Trübsal blasen. Er hätte allen Grund dazu zu sagen, oh Herr, ich war so voll Einsatz für dich. Und jetzt das, warum lässt du das zu? Macht er nicht. Schreibt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch im Gefängnis. Was passiert in diesen Jahren im Gefängnis? Die Hälfte der Bücher im Neuen Testament, die von ihm sind, hat er im Gefängnis geschrieben. Vielleicht hätte er, wenn er immer weiter gereist wäre, gar keine Zeit dafür gehabt. Wäre viel zu beschäftigt gewesen. Gott nimmt es und gebraucht es und es ist ein Segen bis heute. Er hatte noch etwas Größeres für den Paulus in Planung im Petto. Bewahr deine Begeisterung. Gott sitzt auf dem Thron. Halt den Kopf hoch. Der König der Könige, der Herr der Herrlichkeit, hat dich fest im Blick und er wird dich dahin führen, wie er es geplant hat. Jetzt bräuchte ich mal einen David hier, um euch nochmal ganz anschaulich zu machen, was passiert, wenn wir uns auf die negativen Dinge in unserem Leben konzentrieren. Du bist verletzt worden und in deinem Leben hat sich Bitterkeit deswegen eingestellt. Und du wirst wieder verletzt und es stellt sich weitere Bitterkeit ein und du sammelst das alles wunderbar an. Und trägst es mit dir herum. Warum auch nicht? Ist ja eine schöne Sache. Verletzungen und Schmerzen. Deine Eltern haben sich nicht um dich gekümmert, haben deinen Bruder, deine Schwester immer bevorzugt. Deine Eltern haben sich in einer sensiblen Phase scheiden lassen. Du trägst es wunderbar mit dir rum. 10, 20, 30, 40 Jahre. Und es stellen sich Dinge ein wie Selbstmitleid, Bitterkeit. Oh, und das sind Dinge, du merkst, ich habe Fehler gemacht. Und da ist eine Schublade in deinem Herzen mit Reue zu denken, hätte ich es nur anders gemacht, hätte ich mich damals nur anders entschieden, diese Selbstvorwürfe und Anklagen. Und du trägst es wunderbar mit dir rum. Könntest du mal eine Runde gehen, David? Du kannst hier eine kleine Runde machen, schon wiederkommen. Enttäuschung, Bitterkeit, alles hängt an uns. Selbstverachtung. Und wisst ihr, was passiert? Das Leben wird sehr mühsam. Das zieht einem buchstäblich die Hose aus. Und man muss alles festhalten und kann sich nicht mehr richtig bewegen. Und es hängt an dir. Und wir sind oft gut, die Dinge auch noch schön festzuhalten und immer noch Neues mit reinzupacken. Weil wir haben ja schon eine Ablage dafür. Und wir lernen es, weil wir gut im Lernen sind, mit Gewicht zu reisen. Wir lernen es, uns so geschickt zu bewegen, dass die Hose doch oben bleibt. Liebe Geschwister, ich weiß, dass ihr das alle wisst, aber ich weiß auch, dass ihr es nicht alle tut. Es gibt eine Schere, um all diese Sachen loszuwerden. Und diese Schere heißt Vergebung. Diese Schere heißt Vergebung. Mein Partner, das Schwein, das mich verraten hat, betrogen hat, hintergangen hat, ausgenommen hat. Ich vergebe ihm oder ihr. All die Sachen, die ich falsch gemacht habe, die ich mir selbst vorwerfe. Ich vergebe mir. Der hat mir nämlich auch vergeben. All die Bitterkeit, Enttäuschung, Zurückweisung, schlechten Erfahrungen. Ich höre auf, damit zu hadern. Ich vergebe es, lass es los und lege es auf Jesus. Danke. Benutz die Schere der Vergebung. Und wenn du merkst, oh, an meiner Hose hängen ja noch ein paar Beutel, dann fang heute an zu schneiden. Und wisst ihr, ich habe die Säckchen extra so gemacht, dass sie aussehen wie bei Heißluftballon. Und wenn der hochsteigen soll, wenn der Höhe gewinnen soll, dann hilft nur eins. Ballast abwerfen. Ballast abwerfen. Und wir haben die große Gnade, dass wir all unseren Ballast auf Jesus werfen können und loslassen können. Konzentrier dich nicht auf das, was du nicht verändern kannst, sondern konzentrier dich auf das, was du verändern kannst. Und Ballast kannst du abwerfen. Vergebung kannst du anfangen zu üben, kannst du lernen. Wenn wir an den Kränkungen und Verletzungen der Vergangenheit festhalten, dann sind sie ein schleichendes Gift, das sich auf alles in deinem Leben auswirkt. Du kannst nicht erwarten, dass du mit all dem Mist der Vergangenheit rumläufst und gute neue Beziehungen anfängst und pflegst. Lass den Ballast los. Fach wieder das an, was Gott in dich hineingelegt hat. Und wenn das nur noch ein kleiner Gluthaufen ist, fang an zu fächeln. Wer sich mit Feuer auskennt, weiß, das kommt wieder in Schwung. Das fängt wieder an zu brennen. Leg ein bisschen nach und gib ihm Sauerstoff. Gott möchte, dass du wirklich lebendig bist. Und wenn du schon Rückschläge erlitten hast, wieder und wieder, sag, hey, ich habe doch wieder und wieder angefangen und wieder vergeben. Es ist heute ein neuer Tag. Heute ein neuer Tag. Sei bereit für Gottes Güte und für Gottes Segen. Du kannst all das werden, wozu Gott dich geschaffen hat. Wir sind am Ende der Predigtreihe. Ich möchte noch einmal zusammenfassend etwas sagen. Ich weiß, dass manche sich total über das Buch aufgeregt haben. Ich weiß auch, dass manche es voll genossen haben und es für sie genau die richtige Herausforderung war. Ich weiß, dass für manches eine arge Zumutung war, die verkürzten amerikanischen Sichtweisen aufs Leben. Aber wir sind in eine wunderbare kreative Auseinandersetzung darüber gegangen. Was Leute mit mir über die Predigtreihe gesprochen haben. Ganz herrlich. Liebe Geschwister, wir müssen nicht alles gut finden. Weder was wir da lesen, noch was euch euer Pastor vorsetzt. Du darfst einen eigenen Standpunkt haben. Du sollst deinen eigenen Glauben klären. Du sollst das prüfen und das Gute behalten. Defizite erkennen und ausgleichen. Und es ist ganz viel gewonnen, wenn man anfängt nachzudenken und eine kritische Auseinandersetzung zu gehen. Denn darin zeigt sich das Priestertum aller Gläubigen. Wir sind nicht katholisch und ich bin nicht der Papst. Auch wenn ich hier vorne stehe. Ihr merkt es jedes Mal daran, wenn ich mit meiner Familie komme. Und es ist... und es ist gut, wenn ihr prüft. Und es ist auch gut, manchmal, wenn ihr mir eine Rückmeldung gebt oder mit anderen darüber redet. Es klärt unseren Glauben und es hilft uns, stabil zu sein. Amen.